Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal. Die Regierung in Bukarest bereitet sich darauf vor, in der heutigen Sitzung eine Dringlichkeitsverordnung zur Kraftstoffkrise zu verabschieden, um Eingriffe in den Markt zu ermöglichen und Bürger sowie Wirtschaft zu schützen. Der Erlass sieht insbesondere die Begrenzung der Dieselexporte, die Deckelung der Handelsaufschläge sowie die Abschaffung der Pflicht zur Beimischung von Biokraftstoffen zu Benzin vor. Der Wirtschafts- und Sozialrat hat jedoch eine negative Stellungnahme abgegeben und erklärt, die Maßnahmen würden den Kraftstoffpreis lediglich um höchstens 0,5 Lei pro Liter senken, ein völlig unbedeutender Effekt, und könnten den kontinuierlichen Preisanstieg nicht stoppen. Rumänien ist bereit, als Garant der Energiesicherheit zu agieren, sobald das Offshore-Projekt Neptune Deep im Schwarzen Meer im kommenden Jahr in die Produktionsphase eintritt, erklärte Senatspräsident Mircea Brudan am Mittwoch beim parlamentarischen Gipfel der Drei-Meere-Initiative in Kroatien. Seiner Ansicht nach entwickelt sich die Initiative in der aktuellen geopolitischen Lage zunehmend zu einer strategischen Plattform für Resilienz, Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und regionale Kohäsion. Das Verfassungsgericht Rumäniens hat heute die von der oppositionellen nationalistischen Partei AUR eingereichten Beschwerden gegen die staatlichen Haushalts- und Sozialversicherungsgesetze, die in der vergangenen Woche vom Parlament verabschiedet worden waren, zurückgewiesen. Die Allianz argumentierte, die Gesetze seien in einem beschleunigten Verfahren verabschiedet worden, das die parlamentarische Debatte zu einer bloßen Formalität gemacht habe. Zudem wirft die AUR der Regierung vor, den Haushalt auf unrealistischen Annahmen aufgebaut und wiederholt Ausnahmen von der Haushaltsgesetzgebung vorgenommen zu haben, was die finanzielle Stabilität untergrabe. Ein zentraler Punkt der Beschwerde betrifft die sozialen Rechte. Die Nichtanpassung der Renten entsprechend dem Gesetz verstoße gegen verfassungsrechtliche Grundsätze zum Schutz der Bürger. Die Abgeordnetenkammer in Bukarest hat am Mittwoch als entscheidende Kammer das Gesetz zur Prävention und Bekämpfung von Femizid verabschiedet. Dieses definiert Femizid als vorsätzliche Tötung einer Frau oder deren Tod infolge einer gegen sie gerichteten vorsätzlichen Straftat. Das Gesetz führt strengere Strafen für solche Taten ein, verschärft die Schutzmaßnahmen für Opfer und verankert erstmals die Gleichstellung der Geschlechter im Schulunterricht. Rumänien belegt in der Europäischen Union den 21. Platz beim Lebensstandard. Die jüngsten Daten von Eurostat berücksichtigen das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sowie die Kaufkraft, die zwischen den Mitgliedstaaten variiert. Daraus ergibt sich ein europäischer Durchschnitt von 41.600 Euro pro Person jährlich im Kaufkraftstandard. 10 Mitgliedstaaten liegen über diesem Wert, wobei Luxemburg und Irland mit über 237% des EU-Durchschnitts, also mehr als 99.000 Euro pro Person, an der Spitze stehen. Am unteren Ende der Skala befinden sich Bulgarien und Griechenland mit lediglich 68% des Durchschnitts, also etwas über 28.000 Euro pro Person. Rumänien liegt mit 78%, rund 32.450 Euro pro Person, auf Platz 21, gleichauf mit Kroatien und knapp vor Estland, während Ungarn dahinter liegt. Und nun zum Sport. Die rumänische Fußballnationalmannschaft trifft heute in Istanbul im Playoff zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 auf die Türkei. Je nach Ausgang der Halbfinalspiele wird die von Mircea Lucescu trainierte Mannschaft am 31. März entweder in der Slowakei oder im Kosovo antreten. Die Bilanz der rumänischen Nationalmannschaft in Istanbul umfasst bisher 8 Spiele mit jeweils 2 Siegen für beide Teams und 4 Unentschieden, berichtet frf.ro. Die letzte Teilnahme Rumäniens an einer Fußball-Weltmeisterschaft datiert aus dem Jahr 1998 in Frankreich. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Sie hören weiterhin unser Funkjournal. Es folgt der erste Hintergrundbericht. Rumänien setzt weiterhin auf Projekte mit klarer strategischer Wirkung, erklärt der Senatspräsident Mircea Abrudan in Zagreb beim parlamentarischen Gipfel der Drei-Meere-Initiative. Stefan Stoica berichtete, ich bin Alex Terescu. Rumänien ist bereit, als Garant der Energiesicherheit zu handeln. Mit dem Übergang des Offshore-Projekts Neptun Deep im Schwarzen Meer in die Produktionsphase im kommenden Jahr. Diese verbindliche Erklärung stammt vom Senatspräsidenten Mircea Abrudan und wurde am Mittwoch in Zagreb beim parlamentarischen Gipfel der Drei-Meere-Initiative abgegeben. Nachdem er Kroatien zur hervorragenden Organisation des Gipfels gratuliert hatte, betonte der rumänische Senatspräsident, dass sich die Drei-Meere-Initiative im aktuellen geopolitischen Kontext zunehmend zu einer strategischen Plattform für Resilienz, Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und regionale Kohäsion entwickle. Diese Entwicklung sei nicht nur natürlich, sondern auch notwendig, so Abrudan. Der Krieg in der Ukraine, Angriffe auf kritische Infrastruktur, Störungen der Lieferketten sowie die zunehmende geopolitische Fragmentierung hätten gezeigt, dass Konnektivität nicht mehr nur eine wirtschaftliche Frage sei, sondern ein strategisches und sicherheitspolitisches Gebot darstelle. Der Bukarester Vertreter verwies auch auf den Krieg im Iran, den er als beispiellose Krise bezeichnete, die die globalen Lieferketten für Öl und Gas offensichtlich beeinträchtige. Mehr als ein Jahrzehnt nach ihrer Gründung müsse die Initiative weiterhin konsequent auf konkrete Ergebnisse ausgerichtet bleiben, erklärte Abrudan. Die strategischen Ambitionen müssten von praktischen Fortschritten begleitet werden. Schnellere Verkehrskorridore, stärkere Energieverbindungen und ein wettbewerbsfähigeres digitales Ökosystem. Seiner Ansicht nach bleibt die Finanzierung entscheidend für die zukünftige Glaubwürdigkeit der Drei-Meere-Initiative. Ambitionen im Bereich der Konnektivität laufen ohne einen soliden Finanzierungsrahmen Gefahr, bloß Linien auf einer Landkarte zu bleiben. Rumänien nimmt Investitionen in unserer Region ernst. Deshalb hat unser Land zum Investitionsfonds der Drei-Meere-Initiative sowie zum kürzlich geschaffenen Innovationsfonds beigetragen und unterstützt damit die Entwicklung von Unternehmen sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene, betonte Abrudan. In seiner institutionellen Rolle in Bukarest hob er hervor, dass Parlamente eine wesentliche Rolle spielen, indem sie die Verabschiedung nationaler Haushalte für strategische Infrastruktur unterstützen, die Harmonisierung von Vorschriften fördern und dazu beitragen, den Mehrwert der Initiative den Bürgern zu vermitteln. Rumänien setze weiterhin Prioritäten bei Projekten mit klarer strategischer Wirkung, wie etwa Rail to Sea und Via Carpathia, die nicht nur für die zivile Mobilität, sondern auch für militärische Mobilität, Handelsströme und die Anbindung an die Schwarzmeerregion von Bedeutung seien. Wir müssen sicherstellen, dass die Drei-Meere-Region ein kohärentes Angebot an interner Konnektivität sowie eine sichere regionale Infrastruktur entwickelt, erklärte Abrudan abschließend. Die Drei-Meere-Initiative ist eine politische Plattform, die 12 Mitgliedstaaten der Europäischen Union umfasst und sich zwischen der Ostsee, der Adria und dem Schwarzen Meer erstreckt.
Zum zweiten Hintergrundbericht im Funkjournal von Radio Rumänien International. Der Femizid ist in Rumänien nun strafrechtlich verankert. Am Mittwoch hat das Parlament in Bukarest ein Gesetz zur Prävention und Bekämpfung dieser Form von Gewalt verabschiedet. Roxana Vasile hat die Einzelheiten zusammengefasst. Im Studio ist Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Berichts. In den vergangenen Jahren ist in Rumänien die Zahl der bekannt gewordenen Femizidfälle besorgniserregend gestiegen. Statistiken zufolge wurde im Jahr 2025 nahezu jede Woche mindestens eine Frau getötet, in den meisten Fällen durch ihren Lebenspartner. Gleichzeitig wurden mehr als 11.000 einstweilige Schutzanordnungen erlassen, von denen jedoch fast 4.000 von den Tätern missachtet wurden. Beobachter führen dies unter anderem darauf zurück, dass Gewalt gegen Frauen bislang unzureichend geahndet wurde oder dass die Opfer sogar mit Schuldzuweisungen konfrontiert waren. Fachleute haben wiederholt betont, dass die Verantwortung nicht den Betroffenen zugeschoben werden dürfte. Vielmehr müsse der Staat wirksame Schutz- und Informationsangebote bereitstellen. Auch zahlreiche Nichtregierungsorganisationen forderten konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt. Im Mittelpunkt stand dabei die Forderung, Femizid als eigenständige Straftat anzuerkennen, definiert als Tötung einer Frau aus geschlechtsspezifischen Motiven, also allein aufgrund der Tatsache, dass das Opfer eine Frau ist. Bereits im vergangenen Jahr erklärten NGOs, die gesamte Gesellschaft sei Zeuge eines Versagens der Behörden beim Schutz von Frauen geworden. In vielen Fällen habe es eine Vorgeschichte von Gewalt gegeben, die den Behörden oder der Gemeinschaft bekannt gewesen sei, und die Taten hätten verhindert werden können. Das nun verabschiedete Gesetz definiert Femizid als vorsätzliche Tötung einer Frau oder den Todeseintritt infolge einer vorsätzlich gegen sie gerichteten Straftat. Am Mittwoch wurde es von der Abgeordnetenkammer als gesetzgebendes Gremium angenommen. Zugleich führt das Gesetz klare strafverschärfende Umstände ein, ermöglicht strengere Sanktionen und stärkt den Schutz von Kindern, die von solchen Fällen betroffen sind. Die Behörden werden verpflichtet, betroffene Minderjährige zu identifizieren und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus setzt das Gesetz auf Prävention durch Bildung. Erstmals wird Gleichstellung der Geschlechter in den Schulunterricht aufgenommen, um missbräuchliches Verhalten frühzeitig zu verhindern. Die sozialdemokratische Abgeordnete Silvia Mihalcea betonte, bei dem Projekt gehe es um Leben und Verantwortung. Die bittere Realität sei, dass die Opfer dieser extremen Gewalt überwiegend Frauen seien. Auch die liberale Abgeordnete Alina Gorgiu erklärte, die Mittel für die Anschaffung elektronischer Fußfesseln seien bereits im Haushalt des Innenministeriums für dieses Jahr vorgesehen. Es gebe ausreichend Geräte, entscheidend sei, die Betroffenen dazu zu bewegen, diese Schutzmaßnahme in Anspruch zu nehmen, da die Überwachung von Tätern Leben retten könne. Das Gesetz liegt nun dem Präsidenten Rumäniens zur Unterzeichnung vor.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänien einmal anders.
Das Eis am Nordpol schmilzt, aber wie schnell und mit welchen Folgen? Um das herauszufinden, driftete ein internationales Forschungsteam monatelang eingefroren durch die Arktis. Die rumänische Forscherin Adela Dumitrașcu war hautnah dabei und hat alarmierende Daten mitgebracht. Ein Bericht über schmelzende Giganten und das Klima von morgen, verfasst von Anna Maria Kononovic. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olar. Eine multinationale Polarexpedition hat mit dem Forschungseisbrecher Polarstern die Arktis erreicht. Das Schiff ist ein wahres Labyrinth, vollgepackt mit Mannschaftskabinen und bestens ausgestatteten Forschungslaboren. Während der Expedition leben Meteorologen, Biologen, Physiker und Ozeanographen eng zusammen, in Kabinen mit Stockbetten, meist zu dritt. Die sogenannte Mosaik-Expedition hat sich zum Ziel gesetzt, den Klimawandel zu erforschen. Ein Thema, das immer drängender wird. Das bestätigt auch Adela Dumitrascu. Die aus Brasov stammende und in Schweden lebende Rumänin war Teil des internationalen Forschungsteams.
Da, acum întrebarea ea dacă suntem pregătiți ca societate, ca umanitate.
Wir sehen diese Veränderungen mit unseren eigenen Augen und sie werden durch die Daten, die wir auf der Expedition gesammelt haben, klar belegt. Die Frage ist nun aber, sind wir als Gesellschaft, als Menschheit auf diese Veränderungen vorbereitet? Denn sie werden die Küstenregionen auf der ganzen Welt mehr oder weniger stark treffen. Und unsere Gesellschaft, unsere großen Städte befinden sich nun mal genau dort, an den Küsten. Als Ozeanografin, Geophysikerin und Forschungsingenieurin untersucht Adela Dumitrascu das Meereis und die Auswirkungen des Klimawandels auf dessen Dicke und Struktur. Bei der Mosaik-Expedition wandelten die Forscher auf den Spuren des legendären Entdeckers Fridtjof Nansen. Allerdings mit modernster Technik.
Expediția Mosaic a fost cea mai mare expediție polară organizată.
Die Mosaik-Expedition war die größte Polarexpedition seit Ende des 19. Jahrhunderts. Nansen war ja nicht einfach nur ein Polarforscher. Damals wollten alle Entdecker den Nord- oder Südpol erobern und irgendwo ihre Flagge in den Boden rahmen. Aber Nansen war in erster Linie Wissenschaftler. Er hatte eine Theorie über die Meeresströmungen am Nordpol. Seine Idee mit seinem Schiff, der Fram, war, wir bringen das Schiff an einen bestimmten Punkt vor der Küste Sibiriens, lassen es im Eis einfrieren und treiben dann mit dem Eis mit. Nach ein paar Jahren tauchen wir wieder aus dem Eis auf und wissen dann, ob sich die Strömungen wirklich in diesem Rhythmus bewegen. Er studierte das Klima und nahm gleichzeitig Eis- und Wasserproben. Als Nansen Ende des 19. Jahrhunderts am Pol war, war das Eis 5 Meter dick. Es war also fast unmöglich, so massives Eis zu brechen. Seitdem hat niemand mehr den Winter am Nordpol verbracht. Eisbrecher fahren nur im Sommer dorthin, wenn das Eis dünner ist. Aber das Klima hat sich verändert. Das Eis ist nicht mehr so dick. Das Alfred-Wegener-Institut in Deutschland hatte daher die Idee, Nansens Expedition quasi zu kopieren. Einen Eisbrecher in etwa derselben Region vor Sibirien einfrieren zu lassen und ein Jahr lang mit dem Eis zu driften. Wir rechneten also damit, dass wir ein Jahr brauchen würden, um in die Framstraße zu treiben. Tatsächlich dauert es aber weniger als ein Jahr, nur etwa 9 Monate. Das Eis hat sich nämlich völlig verändert und dazu gab es bisher keine Studien. Wir können uns theoretisch vorstellen, wie der Winter am Nordpol aussieht, aber wir brauchen Daten direkt vor Ort, in situ, und wollen nicht einfach nur die Sommerdaten hochrechnen. Dafür braucht man eben Teams, die die ganze Zeit dort oben auf dem Eis sind. Das Hauptziel der Mission war es, Klimamodelle zu studieren, um zu verstehen, wie sich das Klima in Zukunft verändern wird. Adela Dumitrascu erklärt die gewaltige Dimension des Projekts.
Ideea era de a studia toată columna.
Die Idee war, die gesamte Säule zu untersuchen, vom Meeresboden bis hoch in die Stratosphäre. Dafür braucht man natürlich viele verschiedene Teams. Wir sprechen hier von Ozeanographie, Eisphysik, Biochemie und Atmosphärenwissenschaften. Wir waren 600 Forscher und 20 Länder haben diese riesige Expedition finanziell unterstützt. Schweden hat sowohl Geld als auch Logistik beigesteuert, da wir über Eisbrecher verfügen. Unser spezielles Interesse bei dieser einjährigen Expedition war es, genau dann vor Ort zu sein, wenn sich das Eis bildet, also im September, am Ende des Sommers, wenn es wieder anfängt zuzufrieren. Wenn am Nordpol der Herbst beginnt und das Wasser gefriert, werden die Gase, die wir untersuchen, im neu gebildeten Eis eingeschlossen. Wir wollten von Beginn der Expedition an dabei sein, bis quasi der Frühling an den Nordpol kommt, das Licht zurückkehrt und das Eis anfängt, leicht zu schmelzen. Dann werden diese hochflüchtigen Gase nämlich sofort in die Atmosphäre freigesetzt und verschwinden aus dem Eis. Unter den beunruhigenden Beobachtungen, die den Forschern bis heute zu denken geben, hebt Adela Dumitrașcu eine besonders hervor.
Gheața e mult mai subțire, mult mai diferită.
Das Eis ist viel dünner und von einer ganz anderen Beschaffenheit. Das wirkt sich direkt auf die Atmosphäre aus. Denn wenn das Eis aufbricht, entstehen diese dunklen Flächen, wie wir sie nennen. Das offene Ozeanwasser reflektiert das Licht dann nicht mehr so stark, wie es das Eis tun würde. Und das hat Folgen für die Atmosphäre und die Stratosphäre. Und wenn wir uns den Ozean ansehen, stellen wir fest, dass die Wassertemperatur gestiegen ist. Eine Erwärmung um ein halbes Grad. Aber wenn wir vom Ozean sprechen, ist ein halbes Grad bereits eine gigantische Erwärmung. Wir sehen neue Arten, die einwandern. Es ist völlig normal. Sobald sich die Wassertemperatur ändert, kommen neue Arten und andere verschwinden. Sparsamer Umgang mit Ressourcen, Recycling, Wiederverwendung, aber vor allem Bewusstseinbildung. Das, so das Fazit, seien die einzigen Wege, damit die Menschheit auf Dauer überleben kann.
Neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien.
Debbie Stowe kommt aus Großbritannien und ist von Beruf Journalistin. Sie hat englische Sprache und Literatur am University College London studiert und außerdem einen Journalismuskurs an der City University, ebenfalls in London, absolviert. Nach ihrem Studienabschluss im Jahr 2002 übersiedelte sie nach Rumänien. Für unsere Reihe Neue Heimat, neues Leben, Ausländergeschichten in Rumänien hat sich Hildegard Ignatescu mit der Britin unterhalten. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Adaption des Interviews. Zunächst fragten wir Debbie Stowe, was sie nach Rumänien verschlagen hat.
Am studiat Journalism și am avut în gând ce să fac. Înainte de facultate am avut noroc, am călătorit mult în Australia, SUA, Mexic, Fiji, mult și mi-a plăcut.
Ich hatte Journalismus studiert und mich gefragt, wie mein Leben weitergehen soll. Vor dem Studium hatte ich Glück. Ich war viel gereist, nach Australien, in die USA, nach Mexiko, Fiji und in weitere Länder. Das hatte mir sehr gefallen und ich dachte, ich möchte nicht sofort nach dem Studium einen Job in London finden. Das kam mir ein bisschen langweilig vor. Ich wollte noch ein bisschen reisen, vielleicht ein Jahr, höchstens zwei. Danach wollte ich nach London zurückkehren und mir eine Arbeit suchen. Noch während des Studiums sah ich eine Anzeige für eine Stelle in Bukarest bei einer englischsprachigen Zeitung und dachte, warum nicht? Sie hieß Bukarest Business Week, existiert aber schon lange nicht mehr. Ich habe mich beworben, sie boten mir eine Stelle an und ich dachte, oh nein, jetzt muss ich entweder annehmen und nach Rumänien gehen oder ablehnen, was bedeuten würde, dass ich nicht den Mut habe, für längere Zeit ins Ausland zu gehen. Schließlich habe ich angenommen und bin nach Bukarest gekommen. Seitdem bin ich hier geblieben. Abgesehen davon, dass ich zweimal nach Großbritannien zurückgegangen bin, als meine Kinder geboren wurden, weil ich mich in einem englischen Krankenhaus wohler fühlte. Aber sonst? Nein, ich lebe hauptsächlich hier.
Debbie Stowe ist inzwischen eingebürgert und fühlt sich in Rumänien pudelwohl. Sie erzählt, wie sie sich entschied, hier zu bleiben.
Ich glaube, ich kann sagen, dass es keine bewusste Entscheidung war. Es war Zufall. Als ich kam, wollte ich ein oder zwei Jahre bleiben. Ich mochte es hier sehr, aus vielen Gründen. Die Menschen sind sehr herzlich und obwohl ich Ausländerin bin, fühle ich mich hier sehr wohl. Das Wetter ist gut und es gibt viele Chancen, weil der Markt sich noch entwickelt. In London ist alles schon eng geregelt. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Hier ist es umgekehrt. Ich hatte viele schöne und interessante Projekte und hier habe ich auch meinen Lebenspartner kennengelernt. Aber ich bin nicht nur deswegen geblieben. Das Leben hier ist wirklich schön und es gefällt mir sehr. Ich wollte nie nach England zurück. England ist zwar meine Heimat, aber jetzt ist Rumänien mein Zuhause. Besonders nach dem Brexit glaube ich nicht, dass Großbritannien eine gute Richtung eingeschlagen hat. Rumänien dagegen schon. Und deshalb fühle ich mich hier besser. In England gibt es Menschen, die keine Ausländer mögen und nicht europäisch sein möchten. Und das hat mir nicht gefallen.
Debbie Stowe hat an der Veröffentlichung verschiedener Reiseführer mitgewirkt. Über Rumänien, aber auch über Indien, Sri Lanka, die Malediven, Bulgarien, Serbien sowie einige wichtige Städte in Großbritannien. Sie hat außerdem einen Reiseführer für eine Mittelmeerkreuzfahrt erstellt und ihre Lebensgeschichte im Sammelband »Rumänischer als die Rumänen selbst« veröffentlicht, einem Buch der rumänischen Politikwissenschaftlerin und Autorin Sandra Pralong über prominente Zugezogene in Rumänien. Wir fragten sie, wie sie die Zukunft ihrer Wahlheimat Rumänien sieht.
Sper să continuez pe traseul asta, să fie o țară europeană, sper să fie un pic mai liberal, adică social.
Ich hoffe, dass es diesen Weg weitergeht und ein europäisches Land bleibt. Ich hoffe, dass es gesellschaftlich etwas liberaler wird, mit mehr Vielfalt und Toleranz. Aber ich sehe, dass es schon so ist. Es ist nicht so vielfältig wie in London, aber das Land entwickelt sich in die richtige Richtung, finde ich. Ich kann sagen, dass ich mich in Rumänien jeden Tag sehr sicher fühle. Zum Beispiel gehe ich mit meinen Kindern abends um 9 oder 10 in den Park und es sind immer noch Familien mit Kindern dort. Es ist eine sehr angenehme Atmosphäre. In England gehe ich nie in den Park, wenn es dunkel ist.
Debbie Stowe ist zwar begeistert von ihrem Leben in Rumänien, doch gibt es auch Dinge, die ihr weniger gefallen.
La început a fost cam ciudat pentru mine că oamenii aici vorbesc foarte direct. De exemplu, ce este salaria ta? Crezi în Dumnezeu?
Am Anfang fand ich es etwas seltsam, dass die Menschen hier einen sehr direkt ansprechen. Zum Beispiel, wie viel verdienst du? Glaubst du an Gott? Für uns Briten ist das ein Schock. Solche Fragen stellt man in Großbritannien vielleicht, wenn man seit 10 Jahren befreundet ist, aber nicht schon beim Kennenlernen. Ein anderes Beispiel. Du gehst in einen Laden und die Verkaufskraft sagt, was kriegen Sie? Statt, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Am Anfang dachte ich, alle seien böse auf mich, weil sie so reden. Aber mittlerweile habe ich mich an die Bukarester Schnauze gewöhnt. Es gibt auch noch einige etwas rückständige Einstellungen in Bezug auf Vielfalt. Manche Menschen sind nicht sehr aufgeschlossen. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Bildung. In England war es vor 50 Jahren genauso. Ich als Engländerin fühle mich hier sehr wohl. Aber ich weiß nicht, wie ich hier zurechtkommen würde, wenn ich etwa aus Nepal käme. Vielleicht wäre es nicht ganz so einfach. Aber ich denke, wir gehen auch in dieser Hinsicht in die richtige Richtung.
Eu, ca o englezoică, mă simt foarte bine aici. Nu știu, poate dacă sunt din Nepal sau poate nu ar fi exact așa. Dar eu zic că merge în direcție bună și cu asta.
Als nächstes stellten wir unsere klassische Frage an die Britin Debbie Stowe, für die Rumänien ihr Zuhause geworden ist. Was vermisst sie aus England und was würde sie aus Rumänien mitnehmen, wenn sie dorthin reist?
Bineînțeles, prietenii acolo și familia acolo. Londra este un oraș mondial, un oraș mare.
Natürlich, die Freunde und Familie dort. London ist eine Weltstadt, eine große Stadt mit vielen unterschiedlichen Kulturen. Aber auch hier gibt es ein reiches kulturelles Leben. Zum Beispiel bin ich am Wochenende zu einem Konzert auf dem Enescu-Festival gegangen. Es gab auch den Tag der Stadt Bukarest. Und ich war auch beim Straßenfest Dimbovica Delivery mit dabei. Es passiert so vieles hier, dass ich nicht sagen kann, dass ich in England besser aufgehoben wäre. Wenn ich dort bin, vermisse ich die Menschen hier. Sie sind so offen. Und in London ist es nicht so leicht, Freundschaften zu schließen. Die Menschen in England sind ein bisschen unzugänglicher, ein bisschen distanzierter. Ich würde auch das Wetter mitnehmen. Das mag ich hier sehr.
Women in Anglia sunt un pic mai rece, un pic mai distanț. Și vremea, că vremea aici îmi place foarte mult.
Zum Schluss fragten wir Debbie Stowe, wo sie die Zukunft ihrer Kinder sieht. In Rumänien oder vielleicht doch wieder in Großbritannien?
Este o întrebare foarte bună. In Anglia sunt universitate de nivel foarte înalt. Poate și aici, dar aș dori ei să...
Tja, das ist eine sehr gute Frage. In England gibt es Universitäten von sehr hohem Niveau. Vielleicht auch hier. Aber ich möchte, dass meine Kinder auch etwas aus meiner Kultur mitbekommen. Ich würde auch gerne selbst wieder eine Zeit in England verbringen. Und was die Ausbildung meiner Kinder betrifft, Oxford oder Cambridge wären großartig. Wenn sie danach dort bleiben wollen, dann würde ich ihnen wahrscheinlich folgen, denn Familie ist wichtiger als das Land, in dem man lebt.
Sie hören Radio Rumänien International.
Herzlich willkommen zur Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und heute wollen wir Ihnen die 2008 verstorbene rumänische Jazzsängerin und Komponistin Anca Pargel vorstellen. Als Vokalistin brillierte sie in Scat, Vocal Percussion und Improvisation. Der Umfang ihrer Stimme umfasste 4 Oktaven, weshalb sie in der Musikpresse oft mit der peruanischen Sopranistin Ima Sumac oder mit Ella Fitzgerald verglichen wurde. Sie hatte auch ein außerordentliches Talent für Sprachen und interpretierte Songs in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch. Geboren wurde Anca Pargel 1957 in der nordostrumänischen Stadt Câmpulung Muscel in der Bukowina. Sie studierte an der Musikhochschule in der moldauischen Metropole Iași und graduierte mit einer Arbeit über den Improvisator Charlie Parker. Zunächst lehrte sie in Suceava und Bukarest Gesang, Klavier und Improvisation. Nach der Wende zog sie nach Brüssel, wo sie einige Zeit am Conservatoire Royal de Bruxelles unterrichtete, später auch an Musikhochschulen in Deutschland, Großbritannien und der Republik Moldau. Sie trat mit Musikern wie Peter Herbolzheimer, Larry Coryell, Norma Winstone, Billy Hart, Archie Shepp, Claudio Roditi, Philip Catherine, Mark Levine, Tomasz Stanko oder Ricardo Del Fra auf und tourte auch in Deutschland mit dem Trio von Stefan König. Beginnend mit 1989 veröffentlichte Pargel bis zu ihrem Tod insgesamt 15 Alben. Als erstes hören wir ein Stück, das ihr der Pianist, Komponist und Musikjournalist Zoltán Boros gewidmet hat, den wir auch unlängst in dieser Sendung vorgestellt haben. Es heißt Ungünd, ein Gedanke. Am Klavier begleitet sie der Komponist höchstpersönlich und die Aufzeichnung stammt aus dem Jahr 1988.
Joc vechi de vacanță cu ec. joc vechi de vacanță cu ecou întârziat, o întâmplare care are amintiri și regret ce s-au ascuns adânc în noi. Păstrăm primăveri convins, însorit, colorat, zâmbind și zbor. Uitarea ne-a presărat cu roze de mărcean și trei de flori grei.
Sie hören die Jazz-Ecke von Radio Rumänien International, die heute der rumänischen Jazz-Diva Anca Pargel gewidmet ist. Viele, die sie kannten, erinnern sich, wie sie am mit Partituren vollbeladenen Klavier zu Hause oder im Studio bis spät in die Nacht saß und oft von ihren beiden Söhnen begleitet wurde, die ebenfalls eine musikalische Karriere eingeschlagen haben. Als nächstes hören wir ein Musikstück vom 1996 beim Label Intercont Music erschienenen Album Midnight Prayer, das dank der Stiftung Anca Pargel 2009 eine Wiederauflage beim Label Fly Records erfuhr. Es heißt I'll Be On Your Side und ist eine gute Kostprobe der Fähigkeiten Anca Pargels in Improvisation und Arrangement, denn es besteht aus überlagerten Aufnahmen ihrer Stimme.
When you're sad, lonely, crying on your knees, you're complaining only how bad your life it is. Don't cry, baby,
don't cry.
Moonshine, love will be your guide.
Love will be your guide.
'Cause in good or bad times, I'll be on your side. It's all right. Now listen. When you're out of money and no chance to gain, love is no more funny and you work in vain. Don't cry, baby,
don't cry.
The stars shine,
stars shine.
Never lose your pride,
never lose your pride.
'Cause in good or bad times, I'll be on your side. When your friends are lying, this is not your place.
Not your place.
When you see no future in this crazy race, don't cry, baby.
Don't cry.
The sun still shines. Take your horse and ride.
Take your horse and ride.
'Cause in good or bad times, I said, Jesus on your side.
Come on. I'm always here.
Zum Schluss hören wir ein weiteres, sehr kurzes Stück vom Album Midnight Prayer von und mit Anka Pargel aus dem Jahr 1996. Es heißt Funk You und der Titel ist Programm. Schon damals waren Crossover und unterschiedliche Einflüsse aus anderen Genres im Jazz sehr beliebt. Es ist in der Mitte des stilistisch vielseitigen Albums platziert und wurde wohl als Intermezzo konzipiert. Das Stück ist eine Komposition von Anka Pargel, kommt allerdings ohne einen Vocal Part aus, denn im Gegenteil zum vorher eingespielten Stück ist es rein instrumental. Vortragende sind Christian Solano, Saxophon, Emil Büsger, Trompete und die beiden Söhne von Anka Pargel, Ciprian Pargel, Kontrabass und Tudor Pargel, Percussion. Ihr Gastgeber Sorin Georgescu sagt an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und überlässt sie den Klängen von Funk You.
Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
Willkommen auch heute in unserer Wirtschaftsecke. Wir sind diesmal in Brüssel vor Ort gewesen, wo vor kurzem eine jährlich organisierte Veranstaltung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses stattgefunden hat. Ziel dieser Ausgabe von Your Europe, Your Say, zu Deutsch Dein Europa, Deine Meinung, ist es gewesen, das Thema sinnvolle Verbindungen, aktive Beteiligung und demokratisches Engagement zu beleuchten. Rund 140 Teilnehmer, darunter Gymnasiasten und ihre Lehrer, sowie junge Erwachsene aus Jugendorganisationen, haben in interaktiven Workshop, Netzwerktreffen und gemeinsamen Diskussionen darüber nachgedacht, wie sich junge Menschen stärker demokratisch einbringen und einen inklusiven Dialog führen können. Boris Gurgi von der Organisation Junior Enterprises Europe hat die jungen Leute dazu aufgerufen, ihre Stimme zu erheben, auch in Fragen der Europäischen Union, statt darauf zu warten, einfach zu Entscheidungsprozessen eingeladen zu werden. Unser Kollege Eugen Kojokariu hat mehr zum Selbstverständnis der Junior Enterprises Europe erfahren.
Junior Enterprises Europe ist die Dachorganisation, die europäische Dachorganisation von Junior Enterprises. Das sind studentische Organisationen, die ausschließlich von Studierenden betrieben werden und die Projekte machen für Unternehmen, für Einzelpersonen und auch für Institutionen. Und das große Thema bei diesen Junior Enterprises ist, unternehmerische Fähigkeiten in den Studierenden auszubilden. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Umbrella-Organisation, die in der ich arbeite, die über 35.000 Studenten in 16 Ländern und über 325 Junior Enterprises umfasst, dass die Mitglieder, die dort aktuell in ihren studentischen Organisationen arbeiten, dass das die nächste Generation von europäischen Führungskräften ist.
Boris Gurgi hat im Dialog mit Radio Rumänien International auch Stellung zu den aktuellen Themen genommen, mit denen die EU-Behörden im Moment beschäftigt sind.
Es gibt viele Vorschläge aktuell von der Europäischen Kommission, die sehr relevant sind für die nächste Generation. Das reicht von Nachhaltigkeit über Digitales und vieles mehr. Allerdings, was mich am meisten interessiert, auch wegen meiner Arbeit, ist das Thema Unternehmertum. Und wie machen wir Europa wirklich wieder wettbewerbsfähig? Wie machen wir Europa wieder zu dem Ort, wo Gründer nicht nur ihr Unternehmen erschaffen, sondern dann auch hochziehen und skalieren? Und da gibt es eine Reihe von Vorschlägen, die Europäische Kommission machen wird. Eines davon, die mich am meisten interessiert, ist das 28. Regime, was eine Rechtsform sein soll für Unternehmen EU-weit in allen 27 Ländern vereinheitlicht und leicht digital betretbar.
Die Teilnehmer haben auch Vorschläge für die nächste EU-Jugendstrategie vorgestellt. Sie haben die EU-Institutionen aufgefordert, ihren Wohnbedürfnissen, den Herausforderungen im digitalen Bereich und ihrem Potenzial im politischen und gesellschaftlichen Leben deutlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Ich wünsche mir für die nächste EU-Strategy, dass wieder mehr Fokus gesetzt wird auf NGOs, die in dem Jugendfeld agieren und dass vor allem es konkrete Maßnahmen gibt, um sie wieder zu festigen, sei es mehr Funding oder auch einfach eine höhere Recognition dafür, was diese Student-NGOs machen und den Beitrag, den sie zu europäischen Entscheidungsprozessen beitragen.
Alles in allem war es für Boris Gurgi von Junior Enterprises Europe ein gelungenes Event, wie er abschließend feststellte.
Ich liebe es immer bei Events anwesend zu sein, wo viele junge Leute sind, weil man wirklich den Unterschied merkt zu anderen Veranstaltungen und die Motivation, der Drive, auch die Inspiration, die diese jungen Menschen mit sich bringen, lässt einen optimistisch sein über die Zukunft der Europäischen Union.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.